Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Saskia und ich freuen uns besonders auf die heutige Folge. Wir haben nämlich einen Gast mitgebracht, eine Gästin, die ihr schon kennt. Denn wir haben mit ihr zusammen die Folge Nummer 7 über die Gaben der Heiligen Drei Könige aufgenommen. Herzlich willkommen zurück, liebe Lisa. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich wirklich ganz doll über eure Einladung und eine weitere Episode von Kunst und Kräuter mit euch zu gestalten. Ich stelle mich einfach nochmal vor. Ich bin Restauratorin für Gemälde und Skulpturen und ich habe viele Jahre an Sammlungen, an Museen gearbeitet und sie betreut und jetzt das Restaurarium gegründet, ein Raum für den Erhalt der Kunst und der Menschen, die mit ihr umgehen. Die Verbindung von Pflanzen und Kräutern und anderen Naturalien mit der Kunst hat mich schon oft fasziniert, besonders auch durch meine Doktorarbeit, wo ich diesem Thema sehr nahe gekommen bin. Und ich weiß einfach, dass es da sehr viel Spannendes zu entdecken gibt zwischen Kunst und Natur. Und ja, heute riechen wir dann am Lorbeer und schauen, wo sich das Gewürz in der Kunst breit macht.
Ja, toll. Vielen Dank. Und genau, wir bewegen uns heute wieder in der Welt der Pflanzen. Und der Lorbeerbaum, der ist ja ein ganz besonderes Gewächs. Und das werden wir auch gleich entdecken. Und wenn ich Saskia so anschaue, dann spüre ich bei ihr schon wieder eine große Vorfreude. Sie darf heute wieder ihren Doppel-Nerd-Status ausleben.
Ja, Doppel-Nerd klingt fast wie Doppel-Null-Status.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein, aber ich freue mich immer, wenn ich über meine zwei Leidenschaften sprechen kann. Kunst und Pflanzen. Und zusammen mit Lisa, mit dir und Britta ist einfach wunderbar. Und ich, ja, lass uns doch einfach gleich loslegen. Ha, der Lorbeer, einfach eine tolle Pflanze. Der Lorbeer war ja in der Antike dem Gott Apollo geweiht. Und Britta verdreht gleich schon wieder die Augen. Ich werde es aber trotzdem sagen, schaut euch unbedingt meine Lieblingsstatue von Bernini an, Apollo und Daphne in der Villa Borghese in Rom.
Ja, wirklich, hört gerne rein. Das ist unsere vierte Folge und Saskia erklärt die Skulptur da ganz toll.
Ja, und wir kommen ja nachher auch auf die Villa Borghese gleich noch zu sprechen. Ich höre jetzt auch schon wieder auf zu schwärmen. Tatsache ist, dass die Pflanze bzw. der Baum im Volksmund Apollo-Lorbeer genannt wurde. Und sie wurde vom Gott Apollon getragen, da sie ihn an seine geliebte Nymphe erinnerte, die sich vor seinen Augen in Lorbeer verwandelte. Ja, und der lateinische Name Laurus nobilis sagt schon viel über die Bedeutung der Pflanze aus.
Vornehm, von edler Art gepriesen und dazu noch mit dem Gott des Lichtes verknüpft. In Delphi hat man die Sieger der musischen und athletischen Wettkämpfe daher mit Lorbeerkränzen geehrt. Sag mal, Saskia, warst du dann auch schon einmal lorbeerbekränzt?
Nein, leider nicht. Aber ich stelle mir das wirklich großartig vor. So ein gut duftender Lorbeerkranz auf dem Kopf. Vielleicht noch ein Zepter in der Hand.
Ja, ah, genau. Ja. Gleich hinter Cäsar, Dante, Napoleon.
Wunderbar, Challenge accepted.
Ja, Spaß beiseite. Der Lorbeerkranz galt früher, eigentlich bis heute, als Auszeichnung. Und zwar für Kriegshelden und für sportliche Leistungen. Der Kranz ist halt ein Symbol für einen besonderen Erfolg und für eine besondere Ehre.
Ja, man nennt ihn ja auch nicht umsonst den Siegerkranz, denke ich.
Ja, genau. Und in dem Kontext ist auch dieses Sprichwort zu sehen, ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Mhm. Also bloß weil du dieses Mal gewonnen hast, bedeutet das nicht, dass du dich fürs nächste Mal nicht wieder anstrengen musst.
Hart, hart.
Ja.
Wisst ihr eigentlich, wer noch einen Lorbeerkranz trägt?
Sag's uns.
Äskulap, der Gott der Medizin.
Mhm. Ach, das ist ja toll. Die antike Medizinkunde liegt nah am heilenden und rituellen Räuchern. Was meinst du, Saskia? Sollen wir nochmal in die Kunst des Räucherns einsteigen?
Immer gerne, großartig. Aber lass uns doch bis zum Outro warten. Britta, okay. Ich würde sagen, oder du sagst uns, wie wir dieses große Thema heute anpacken.
Ja, also wir sprechen zuerst über die Pflanze und über ihre Symbolik. Und du bist ja die Spezialistin, Saskia, dafür. Mhm. Danach stelle ich euch ein Bild vor, wir nehmen Napoleon unter die Lupe und die Lisa richtet einen Blick auf den Künstler Giuseppe Pennone. Mit Lisa hatten wir das letzte Mal mehr den Fokus auf das Material und die Kunsttechnologie. Und heute schauen wir uns an, wie die Prozesse im Museum funktionieren. Und wir sprechen über den Geruch und über die Wahrnehmung. Also, los geht's! Saskia, bevor wir auf die Kunst eingehen, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über die Pflanze Lorbeer an sich.
Ja, der Lorbeer, eine ganz tolle Gebürz- und Heilpflanze. Symbolisch steht sie für Reinigung und Frieden. Es ist ein immergrüner Strauch, also wie unsere Nadelbäume, und denen haben wir symbolisch eine ähnliche Bedeutung gegeben. Und der Lorbeer mag es wahnsinnig gerne warm. Also die Klimaerwärmung kommt ihm eigentlich zugute. Wir kennen ihn vor allem aus südeuropäischen Gärten. Ab und zu sieht man ihn auch bei uns in den Klöstern an geschützten Stellen wachsen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen?
Ja, aber wächst da auch wild?
Nein, hier bei uns eigentlich nicht. Und wenn, dann handelt es sich ja höchstens um Überreste von verlassenen Anpflanzungen.
Und also wenn ich ihn jetzt pflücken wollte, um ihn als Gewürz zu benutzen, könnte ich ihn dann mit was anderem verwechseln und mich auch womöglich noch vergiften?
Hoffentlich nicht. Nein, also eigentlich nicht, weil im Garten sollte es ja jeweils klar sein. Höchstens vielleicht mit dem Oleander. Das ist ja auch ein beliebter, aber giftiger Zierstrauch. Und er wird ja auch oft in unseren Gärten angepflanzt.
Das stimmt. Und wird der Oleander nicht auch falscher Lorbeer genannt?
Oh ja, da hast du recht, das stimmt. Ja, da hast du recht. Aber es sollte ja eigentlich im Garten klar sein, was man anpflanzt.
Ja, total. Und ich glaube, der Oleander ist ein bisschen spitzer, ne?
Ich glaube, ja. Du hast da bessere Kenntnisse, als ein Lorbeer bei dir wachsen.
Ich habe auch einen Lorbeer in Italien wachsen, genau.
Ja, und wisst ihr, was ich noch so toll finde am Lorbeer?
Na, was denn?
Ja, der Lorbeer hasst Kälte. Und wir gewinnen aus seinem Öl eines der stärksten Mittel gegen Erkältungskrankheiten. Also er schützt uns quasi vor Kälte, indem er uns mit seiner Wärme ummantelt.
Oh, das hast du schön gesagt. Und okay. Auch spannend. Denn wir werden es in dieser Folge noch mit einem Umhang aus Lorbeerblättern zu tun haben.
Ja, dann lasst uns doch gleich einen Sprung in die Kunst machen. Britta, wen hast du uns mitgebracht?
Also ich habe heute mal ganz anders ein Bild von vor meiner Lieblingszeit. Also ich bin ja eigentlich die zeitgenössische und moderne Kunstliebhaberin. Aber jetzt habe ich mal ein altes Bild mitgebracht, und zwar die Krönung von Napoleon. Jacques-Louis David, der hat das 1805 bis 1807 gemalt. So ein monumentales Gemälde, gut 6 auf 9 Meter. Es hängt im Louvre. Hat einer von euch eigentlich schon mal gesehen?
Ja, ich habe das als Teenager im Louvre tatsächlich gesehen, und es ist wirklich echt riesig.
Ich habe es, glaube ich, bisher nur in Abbildungen gesehen. Ich glaube, das hätte sich mir sonst eingeprägt.
Ja, also ich war wirklich beeindruckt, wenn man vor so einem monumentalen Bild steht. Das macht ja, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, immer so körperlich auch was mit einem und mit mir auf jeden Fall. Ne? Und David war der offizielle Maler von Napoleon. Und der hat auf dieses Bild so eine riesengroße Menschenmenge im Notre Dame gemalt. Und also es geht um die Krönung von Napoleon, und es zeigt quasi diesen Vorgang und wer alles da gewesen ist und wie monumental das insgesamt war. In den oberen 2 Dritteln von dem Bild malt David diese mächtigen Pfeiler der Kathedrale, und man sieht auch noch ein paar Zuschauer in den oberen Rängen. Lustig ist, da hat sich David, der Maler, auch selbst noch mit reingemalt. Und rechts angeschnitten im Bild sieht man so eine riesige Skulpturengruppe. Und im unteren Bild stehen, im unteren Drittel von dem Bild stehen die wichtigen Besucherinnen, also Würdeträger und natürlich der Papst und natürlich
Napoleon?
Ja, genau. Genau, er ist fast in der Mitte des Bildes, und er krönt auf dem Bild gerade seine Ehefrau, Josephine de Beauharnais. Die wird da gerade eben Kaiserin, und vorher wurde ja Napoleon selber zum König gekrönt. Und von wem eigentlich?
Napoleon.
Ja, ist nicht verrückt? Ja, genau. Ja. Also ist, glaube ich, so die bekannteste Selbstkrönung der Geschichte, ne? Und alle Dinge sind 3. Was hat Napoleon denn auf dem Kopf?
Das dürfte dann ja wohl ein Lorbeerkranz sein.
Ja, ja, verrückt, ne? Genau. Also der trägt keine Krone, ne? Er ist ein Sieger, also er trägt einen Lorbeerkranz. Und er ist so mit Macht bestückt, dass er sich selbst krönt, seine Frau zur Kaiserin krönt und Papst Pius der VI. War das, der sitzt einfach nur dabei und darf da seinen Segen geben. Ein bisschen demütigend eigentlich auch. Und Napoleon ist auch wie ein römischer Kaiser gekleidet.
Ja, also er hatte ja wirklich Macht und genau das symbolisiert auch der Lorbeerkranz. Gerade noch französische Revolution und jetzt wird Frankreich über Umwege ein Kaiserreich.
Ja, verrückt. Republik war einmal. Anfangs sind auch fast alle Franzosen für Napoleon und für das Kaiserreich. Später wendet sich ja das Blatt und Napoleons Kriegs- und Siegerglück lässt ja auch ein bisschen nach. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, dann mache ich jetzt nochmal ganz vermessen einen Sprung zurück zu Berninis wunderschöner Apollo- und Daphne-Skulptur.
Juhu.
Ja, da ist ja ganz hauchdünn der Marmor in den lichtdurchlässigen Lorbeerblättern ausgearbeitet, die da so aus Daphnes Fingern hervorwachsen.
Ja, das ist ja wirklich eine technische Meisterleistung der Marmorbearbeitung.
Ja, und als ich letztes Jahr die Galleria Borghese besuchte, um diese Figur zu sehen, da waren die Säle rund um Berninis Skulpturen mit den Werken des zeitgenössischen Künstlers Giuseppe Pinone erweitert. Sie führten auf so ganz wunderbare Weise das Thema Lorbeer fort. Ritter, magst du den Künstler und sein Oeuvre kurz vorstellen?
Ja, klar, mache ich gerne. Voran nochmal, wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Das ist ja wirklich so eine tolle Kombination, ne?
Ich glaube auch, das hätte dir sehr gefallen.
Ja, also Giuseppe Pennone, ein italienischer Künstler, 77 Jahre alt im Moment und arbeitet sich wirklich schon seit er Kunst macht mit dem Zusammenspiel von Mensch und Natur. Damit beschäftigt er sich. In seinen Skulpturen verwendet er Bäume, um deren Erinnerungen so sichtbar zu machen und Zeit darzustellen. Pennone gehört zu der Kunstbewegung Arte Povera, also die nutzen einfache Materialien, Holz, Steine, Lehm und er setzt den Fokus immer eher auf das Konzept statt auf diese eigentliche Darstellung. Und hier in Frankfurt steht vor der EZB auch ein großer Baum von Pennone. Der hat auch so eine goldene Blätterkugel. Es ist aber nicht genau klar, ob das jetzt auch Lorbeerblätter sind oder nicht. Konnte ich in der Recherche nicht finden. Aber genau, von welchem Werk berichtest du uns dann heute, Lisa, von Pennone?
Ja, ich wollte erzählen, dass in dem Daphne-Raum, dass er da so wandhohe Paneele angebracht hat. Und die sind aus echten Lorbeerblättern gebildet und sind mit einer Drahtbespannung gehalten. Das sieht so aus, als ob das eine Polsterung an der Wand hoch wäre aus diesen Lorbeerblättern. Und die Anordnung der Blätter war so angelegt, dass wenn man länger hingeguckt ist, man gesehen hat, dass das ganz ruhige geometrische Strukturen bildet. Und ich bin dann natürlich auch nah rangegangen aus Neugier, wie das gemacht ist. Und da habe ich immer noch den Lorbeerduft gerochen.
Das war Wahnsinn.
Sehr, sehr schön, auch eben gerade im Zusammenspiel mit der Daphne-Skulptur im Zentrum.
Oh, das ist großartig. Da wäre ich wirklich, das hätte ich gerne gesehen und gerochen und alles zusammen. Ja, also im großen Kaisersaal der Villa stellte Pennone ja eine Plastik mit dem Titel Respirare l'ombra aus, also den Schatten einatmen. Etwas salopp gesagt. Und wir sehen da eine Figur mit einem bodenlangen Umhang. Und der Umhang besteht aus in Bronze gegossenen Lorbeerblättern. Die Figur selbst ist aber gesichtslos und gibt den Blick auf ihre vergoldete Lunge frei. Und ja, gleich daneben war ja noch etwas anderes zu sehen, und zwar Soffio di Folie, also der Hauch, der Atem, der Odem der Blätter. Ich sage jetzt mal, auch wieder salopp, ein Haufen getrockneter Blätter, aber eben nicht Lorbeer. Ja, und in diesem Haufen ist eine Art Körper eingedrückt, so als hätte sich jemand bäuchlings in den Blätterhaufen gelegt.
Für mich war das tatsächlich sehr spannend, diesen Werken von Pennone in der Galleria Borghese wieder zu begegnen. Ich hatte nämlich das Glück, einmal als Restauratorin selber eine Pennone-Ausstellung konservatorisch begleiten zu dürfen.
Oh, wow. Und du hast genau auch diese Kunstwerke mit Lorbeerblättern von Pinone sozusagen in deinen Händen gehabt?
Ja, das war wirklich so.
Ach, irre. Und wie bist du damit umgegangen und was musst du speziell beachten bei der Kunst mit Lorbeer?
Bei Respirare l'Ombra, also der Bronzeskulptur zum Beispiel, die wurde in einer großen Holzkiste angeliefert, also riesig großen Holzkiste. Hm. Und in so einer Kiste wird die Skulptur von Balken gehalten, die sind längs und quer in der Kiste verschraubt. Und da, wo sie dann in Berührung mit der Skulptur kommen, da sind sie richtig gut gepolstert. Und man achtet darauf, dass diese Polsterung natürlich keinen Abrieb an der Oberfläche von der Bronze erzeugen. Mhm. Und die ganze Verpackung muss aus solchen Materialien sein, die während des Transports also auf gar keinen Fall chemische Reaktionen mit dem Kunstwerk eingehen. Mhm. Und es gibt auch nur so wenig Berührungspunkte mit der Skulptur wie unbedingt erforderlich. Und natürlich auch nur an den weniger empfindlichen und statisch stabilen Stellen. Also es ist wirklich eine ganze Menge zu beachten beim Kunsttransport.
Mhm. Aber dafür gibt es doch meines Wissens so spezialisierte Kunstpacker und Kunstspeditionen, oder?
Ja, genau. Und wir Restauratoren sprechen die Verpackungen also dann auch ganz im Detail mit den Kunstspeditionen ab. Mhm. Und als also Respirare l'Ombra angeliefert und ausgepackt wurde, da habe ich dann auch Schritt für Schritt ein Protokoll des Ablaufs gemacht, damit wir dann natürlich auch nach der Ausstellung die Skulptur wieder genau so verpacken können, weil man kann sich das nicht über die ganze Dauer der Ausstellung merken, bei all den mhm. Werken, wie jedes Einzelne zu verpacken ist.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Und ich meine, Pennone hat ja auch schon an ganz besonderen Orten ausgestellt. Also er war auf der Documenta, der Venedig Biennale oder am Schloss von Versailles. Was bedeutet das denn dann aus deiner Warte für die Kunstwerke?
Oh, Britta, also da machst du eine ganz, ganz weite Frage auf. Denn für uns Restauratoren ist der Ausstellungsort seine Einzigartigkeit. Und alles, was dort passiert, in der Planung, also in der Vorplanung der Ausleihe schon enorm wichtig. Mhm. Oder eben auch der Ausstellung, die dann am Museum, in dem man selber arbeitet, stattfindet. Hier nur ein Beispiel, ich interpretiere das mal. In der Galleria Borghese stand Respirare l'Ombra auf einem etwa 20 cm hohen Podest.
Ja, warum dann? Also damit die Besucherinnen Abstand halten, oder?
Ja, genau, das ist der Grund. Also es ist nicht nur eine ästhetische Entscheidung, warum man ein Podest einführt, sondern so wird eben indirekt auch ein Abstandhalter eingebaut, ohne dass es zu sehr auffällt, wie wenn man jetzt so eine Kette oder Barriere dann davor aufstellt. Und der Besucherfluss und die Menge der Besucher und ob sie eher allein oder in Gruppen kommen und wie sie sich in der Ausstellung bewegen werden, all das wird von uns Restauratoren mit in die Schutzempfehlungen eingeplant. Mhm. Und ein Aspekt dabei ist folgendes. Freistehende Skulpturen verführen einfach zum Anfassen.
Ach,
aber nicht bestätigen.
Ja, ich habe auch immer
Lust, mir selber auch so, aber ich versuche mich dann eben zurückzuhalten. Aber das Hautfett und der salzige Schweiß verändern die Oberfläche der Bronze und dann beginnen chemische Reaktionen.
Ja, man sieht das ja oft auch, wenn Bronzefiguren, die draußen stehen, von jedermann berührt werden dürfen, dann so eine ganz goldene, glänzende Oberfläche am Knie, an der Hand oder sonst wo bekommen. Ne?
Mhm. Ja, manchmal ist das dann ja auch so ein Zeichen, ne, wie bei in Kirchen manchmal ist mir das schon aufgefallen. Ja. Oder als Glücksbringer, dass Sachen extra berührt werden, die dann so ganz glänzig schimmern.
Ja.
Ja. Ja. Heißt das nicht korrodiert, wenn sich die Oberfläche verändert?
Ja, das nennen wir so. Und genau so, wie man oft den Fingerabdruck nicht gleich sehen kann, so kann man eben auch nicht sehen, dass er in dem Moment schon beginnt, die Oberfläche zu verändern. Und das ist eben ein Prozess, der über die Zeit passiert, langsam. Und in dieses Podest in der Galleria Borghese, die ja wirklich ein ganz großer Publikumsmagnet ist, wo zig Besucher am Tag durchgehen, da trägt also dieses Podest indirekt dazu bei, dass die Bronze weniger angefasst wird und damit eben diese Korrosionsprozesse auch nicht so schnell voranschreiten können.
Mhm. Mhm. Geht da nicht ein Alarm ab, wenn man die Skulptur berührt?
Das habe ich nicht ausgetestet.
Okay, lassen wir das. Und was ist da mit dem anderen Werk, dem Sofia di Foglie, dem Blätterhaufen? Das ist ja eigentlich ganz was anderes als eine Bronzeskulptur, also wahrscheinlich eher eine Installation. Ich stelle mir das eigentlich unglaublich schwierig vor, diese Lücke zu erhalten.
Ja, da gibt es einen Trick, damit der Blätterhaufen immer dieselbe Form hat. Die Form ist nämlich ganz und gar nicht willkürlich, sondern von Pennone fest vorgegeben. Mhm. Zuerst haben wir da eine Folie ausgelegt, die Pennone auf die Außenkontur des Blätterhaufens zugeschnitten hatte. Die getrockneten Blätter waren in Säcken verpackt. Das duftete wirklich schon ganz toll. Mhm. Wir haben die Säcke dann geöffnet und die Blätter auf die Folie ausgekippt und darauf relativ ebenmäßig verteilt.
Ah, cool, das Ding klingt super spannend. Und nett
ja,
von dir,
dass du. Erst der Clou, nett, Saskia.
Nett, dass du den Trick verrätst.
Ja, es gibt da nämlich einen Gipsabdruck von Pennone von vorne und der hat am Kopf und an den Füßen Haltestangen. Zu zweit kann man dann damit den Gipsabdruck, also mit diesen Haltestangen, den Gipsabdruck auf den Blätterhaufen legen, ohne dass man selber auf die Blätter treten muss. Mhm. Und so wird der Menschenabdruck in den Blätterhaufen quasi eingeprägt.
Ach, das ist ja verrückt, was du nicht sagst. Also das finde ich unglaublich. Und das mhm. bleibt dann so? Also der Blätterhaufen bleibt dann so?
Ja, also man muss dann ganz zum Schluss die Blätter am Rand noch anbüscheln, die dann über diese Folienbegrenzung hinausgehen, aber so, dass der Folienrand weiterhin bedeckt bleibt. Mhm. Und Giuseppe Pennone hatte mir dann auch erlaubt, dass ich während der Ausstellung die Blätter immer wieder anbüschle, wenn sie aus der Form geraten waren. Also er wusste schon aus Erfahrungen von früheren Installationen, dass das passieren würde. Aber sowas machen wir dann also wirklich tatsächlich nur in Rücksprache mit den Künstlern.
Wow, so spannend. Mhm. Und gibt es noch was, was im Sonderfall Lorbeerblätter in der Kunst zu beachten ist?
Ja, restauratorisch super wichtig ist hier auch Alarm, Alarm, dass man Materialien aus der Natur im Museumsgebäude hat, was ja eigentlich super schön ist. Also eben die Natur ins Haus zu holen, mhm. aber zum Beispiel eben bei getrockneten Blättern, wie jetzt bei dieser Installation, da weiß man ja nicht, was noch mitgekommen ist. Gibt es mhm. da mhm. auf den Blättern blinde Passagiere in Form von Tierchen, die zum Beispiel an den Blättern knabbern, weil das ihre Nahrungsquelle ist oder die sich gar darin vermehren? Mhm. Und daher haben wir ganz diskret in dem Raum, wo diese Installation ausgestellt war, Schädlingsfallen aufgestellt. Und wenn ich dann auf meinen Rundgängen war, wo ich dann immer prüfe, ob in der Ausstellung alles noch in Ordnung ist, da habe ich dann immer geguckt, ob aus dem Blätterhaufen irgendwas Lebendiges kriecht. Aber das war dann zum Glück nicht der Fall.
Ei, verrückt.
Ich finde dieses Bild in meinem Kopf, ich finde die Vorstellung so witzig. Also du läufst da rum und starrst eigentlich auf den Boden und dann fragen sich die Besucherinnen, was es denn da am Boden zu sehen gibt.
Ja, nur dass wir das dann natürlich eher montags machen, wenn die Museen geschlossen sind.
Aber eines kommt mir gerade noch in den Sinn, weil ich habe als Kind im Herbst Blätter gesammelt und in Büchern gepresst. Und die verändern ja ihre Farbe über die Zeit, also sie verblassen eigentlich. Spielt das bei der Kunst auch eine Rolle?
Ja, Saskia, da greifst du wirklich einen wichtigen Punkt auf, weil das hier also dann eben auch passiert bei so Blätterkunstwerken. Und da versucht man auch schon vorher, das vorzuplanen, dass möglichst wenig Veränderungen gibt. Und zum Beispiel war jetzt in meinem Fall, dass die Fenster UV-Schutz verglast waren und dass auch die Beleuchtung kein UV-Licht emittiert hat. Und mhm. mir ist auch aufgefallen, dass bei diesen Lorbeerpanelen, die da in der Galleria Borghese installiert waren, dass das Licht im Raum sehr deutlich reduziert mhm. war, also keine Strahler auf die Paneele gerichtet waren.
Mhm. Ja. Verstehe ich. Also das Material verstehen und ihm folgen. Das ist eine von Penones Grundideen bei seiner Kunst. Und das scheint ja dann wohl auch bei der Restaurierung so ein Grundsatz zu sein, ne? Also ich finde, wir haben jetzt wirklich unglaublich viel gelernt heute, ich zumindest. Ist schon irgendwie ein wenig magisch, dieser Lorbeer.
Ja, also tatsächlich ein wenig magisch, finde ich auch. Ein sehr schönes Thema.
Ja, absolut. Und auch ein schöner Abschlusssatz, finde ich. Und in der dunklen Jahreszeit und mit den bevorstehenden Rauhnächten spielt ja die Magie bzw. das Mystische auch eine große Rolle. Aber darauf gehen wir jetzt nicht ein.
Aber ich freue mich trotzdem schon auf diese Zeit.
Ja, ich mich auch total.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr zum Lorbeer und dessen Symbolik erfahren? Die Angaben dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Und ich verabschiede mich mal wieder an dieser Stelle, denn Lisa und Saskia werden noch ein wenig über die Wirkung und das Kochen von und mit Lorbeer sich unterhalten. Und zum Schluss gibt's auch noch eine philosophische Frage. Und, Achtung, geht weiter mit Schweizerdeutsch. Also, tschüss ihr Lieben.
Lisa, ich muss dir etwas gestehen. Also ich koche ja unglaublich gern, aber mit Lorbeer habe ich tatsächlich noch nie gekocht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, mal, das habe ich schon. Also ich brauche zum Beispiel bei der Bratensauce oder ich habe noch super gern, wenn ich irgendetwas mit Wildfleisch mache. Mhm. Und auch so eine kräftige, klare Wintersuppe finde ich auch gut. Und im Risotto. Und am liebsten noch mit einem ganz feinen Schuss Wein dabei.
Oh, jetzt habe ich gerade Hunger.
Ja. Und du, tust du mit dem Lorbeer auch räuchern?
Nein, ja, zum Räuchern habe ich eben noch nie genutzt. Aber ich muss sagen, wenn ich das nächste Mal erkältet bin, muss ich das wirklich mal ausprobieren. Mhm. Weil ich finde wirklich die Wirkung vom Lorbeer finde ich unglaublich interessant. Und vor allem eben dass das ätherische Öl so stärkend auf den ganzen Körper wirkt, vor allem aber auch auf die Haut und auf die Schleimhaut, was ja super nützlich ist, wenn man eben erkältet ist. Ja, also ich glaube, ich muss ihn wirklich mal kaufen und ausprobieren. Wie würdest du denn den Duft von Lorbeer beschreiben? Ich finde es noch schwierig.
Also ich würde sagen, es ist wirklich ein starker und relativ dominanter und einzigartiger Geruch. Ich glaube, man würde ihn immer wieder erkennen. Mm. Und es ist auch ein Duft, der anscheinend ungeziefer von den Lebensmitteln fernhalten. Und für das tut man die getrockneten Lorbeerblätter ins Küchenkästchen, ich darf das Wort jetzt einmal präsentieren, ins Küchenkästchen hineinlegen.
Sorry, ja. Küchenkästchen hatte ich. Okay, wir lernen das. Nein, also zurück zum Lorbeer. Nein, eben, also er gibt ja so eine wunderbare Wärme ab. Und sein Duft erinnert mich immer so an Ferien, am Mittelmeer. So in die Richtung. Geht dir das auch so?
Ja, du, also mich erinnert das immer total an meine Ausflüge in Kew Gardens, also im grossen botanischen Garten von London. Mhm. Da gibt es nämlich so eine mediterrane Ecke, der ist so aufgebaut wie so ein Amphitheater. Und wenn ich dann dort gesessen bin, sind all die ganzen feinen Düfte vom Süden so intensiv auf mich eingeströmt, also auch der vom Lorbeer. Und das ist dann immer wie so Mini-Ferien zum Auftanken.
Ja, mega schön. Ich bin ja nie gewesen, aber jetzt, wo du es sagst.
Ja, musst unbedingt.
Ja, voll. Ja. Zum Abschluss, ich muss dich noch etwas eine philosophische Frage einwerfen. Also, ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt einen Lorbeerkranz bekommst, dann ist das ja eine mega grosse Ehre, oder? Also, ich sage jetzt mal Hashtag alles erreicht, oder?
Ja.
Und meine Frage lautet dann ja, was jetzt? Also, ich meine, wenn du alles erreicht hast, was kommt dann nachher? Also, die Frage ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber stell dir vor, du kommst irgendwie, keine Ahnung, mit 30, 35 einen Lorbeerkranz rüber. Und dann bist du doch mega gestresst. Jetzt musst du irgendwie noch mehr leisten. Und dann, weil du willst ja sicher noch mal einen haben. Oder vielleicht gehst du dann auch in ein tiefes Loch. Ich stelle mir das stressig vor.
Ja, also ich habe jetzt einfach den Sommer so gesehen, wie die Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris einfach wirklich auf eine gute Art gezeigt haben, wie man fair gewinnen kann, aber wie man auch fair verlieren kann. Und Also mein Gefühl war, dass egal wie das Ergebnis rausgekommen ist, hat jeder so seine persönliche Entwicklungsschritt für sich erarbeitet, wie man mit dieser Situation umgeht. Und weil es ist ja ganz klar, nach der Olympiade ist vor der Olympiade. Und gleichzeitig denke ich, dass es schon eine Zeit der Einkehr und der Reflexion braucht, für das man das neue Ziel in den Blick nehmen kann. Und ja, Kopf lüpfen, Krone an den Lorbeeren richten und los geht's.
Perfekt.
Ja.
Machen wir so. Fertig. Ich gehe jetzt zum Lorbeer. Also, tschüss zusammen. Schönen Abend.
Ciao, ciao zusammen.